Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir Pfingsten feiern dürfen. Du hast uns deinen Geist gesandt, um uns zu erfrischen, um uns Kraft, Liebe und Besonnenheit zu geben. Und durch deinen Geist können wir ein verändertes Leben führen. Wir bitten dich jetzt auch für die Predigt, dass du zu uns redest und uns stärkst durch dein Wort. Schließe du uns deine Worte durch deinen Geist auf. Amen. Heute an Pfingsten wollen wir uns mit einem Bibeltext beschäftigen, wo Jesus selbst prophetisch auf den Heiligen Geist hinweist. Wir lesen dazu Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Da steht, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus hat eine wunderbare Sache für uns bereit. Er will unseren Lebensdurst stillen. Das Verlangen nach wahrem, erfüllten Leben. Das, wo sich die meisten Menschen danach sehnen. Aber Jesus will uns noch mehr geben. Jesus will nicht nur unseren Lebensdurst stillen, sondern er möchte uns so viel von diesem Lebenswasser geben, dass aus unserem Leib wie Ströme herausfließen, dass wir für andere Menschen zum Segensträger werden können. Man kann auch sagen, Jesus will uns erfrischen, damit wir Erfrischer für andere sein können. Erfrischt, Erfrischer sein, das ist das Thema von der heutigen Pfingstpredigt. Und wir wollen uns den Text, den wir eben gehört haben, etwas vertieft anschauen. Da lesen wir zunächst davon, dass Jesus auf einem Fest war. Man könnte jetzt meinen, das war das Pfingstfest, weil wir heute Pfingsten feiern. Aber dem war nicht so. Wenn man den Zusammenhang liest, sehen wir, das war das Laubhüttenfest. Zehntausende von Menschen waren zu diesem Fest da versammelt, um dieses Fest zu feiern. Das Laubhüttenfest, das war ein großes Fest. Das war ein fröhliches Fest. Warum hat man das Laubhüttenfest gefeiert? Nun, zum einen haben die Israeliten daran gedacht, dass Gott sie während der Wüstenwanderungszeit, als Gott das Volk aus Ägypten befreit hatte, versorgt hat. Und dann hat man die Laubhütten gebaut und hat da das Fest gefeiert und hat sich an dieses Ereignis gedacht. Aber das Laubhüttenfest, das hatte auch eine prophetische Bedeutung. Nämlich, wenn man den Propheten Sacharja liest, im letzten Kapitel, Kapitel 14, da sieht man, dass das Laubhüttenfest eine besondere Bedeutung dann haben wird, wenn der Messias sein Friedensreich aufrichten wird. Und da wird die ganze Welt das Laubhüttenfest Jahr für Jahr feiern und von daher war das Laubhüttenfest auch wie ein prophetischer Hinweis auf das, was sein wird, wenn alle Welt den Messias als Messias anerkennen wird und ein Friedensreich hier auf Erden sein wird unter der Herrschaft des Christus. Also das Laubhüttenfest war ein überaus fröhliches Fest bei den Juden. Und jetzt war der große Tag gekommen, der letzte Tag. Und warum war das der große Tag? Nun, an diesem großen Tag hatte man etwas Besonderes gemacht. Und zwar war es an diesem großen Tag so Sitte, dass ein Priester am Morgen von diesem Tag zum Teich Siloa gegangen ist. Also Pfingsten hat sogar auch eine besondere Bedeutung für uns hier, wo wir im Siloa versammelt sind. Ein bisschen weit hergeholt, aber doch kann man da einen Bezug sehen. Und dieser Priester brachte dieses Wasser dann zum hohen Priester und leerte es zusammen mit Wein als Trankopfer aus im Tempel. Wein, das ist ein Zeichen für Freude und Wasser für das Leben. Und während dieser Handlung, also während man das aufs Trankopfer, als Trankopfer ausgoss, hat man ein Bibelvers zitiert aus dem Propheten Jesaja, aus Jesaja 12, Vers 3. Dort steht: Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Also das ist auch eine Prophetie auf das zukünftige Heilszeitalter, wenn der Messias kommt. Also das Laubhüttenfest, das war wirklich ein riesengroßes Fest von der Freude, weil man sich auf das ausrichtet, was kommen sollte. Die alten Rabbinen, die haben in Bezug auf dieses Fest gesagt, wer die Freude vom Wasser schöpfen nicht gesehen hat, der hat im Grunde noch nie Freude gesehen. Und jetzt müssen wir das mal uns vorstellen, wie das abgegangen ist. Zehntausende Leute haben dieses Spektakel beobachtet und waren äußerlich voller Freude, Feststimmung, Partystimmung, würden die jungen Leute von uns heute sagen. Und jetzt war Jesus auch an diesem Fest. Er sieht die fröhlichen Massen, die äußerlich fröhlich sind, aber er sieht auch in das Herz von den Menschen, wie es in ihnen innen aussah. Äußerlich Freude, Feststimmung, innerlich gab es da aber sicher viele Menschen, die hatten Eheprobleme. Die hatten Finanzprobleme, die hatten Sorgen, die sie gedrückt haben, Frust am Arbeitsplatz. Und andere waren ausgelaugt. Jetzt sieht Jesus diese äußere Freude, aber diese innere Leere, dieses innere Ausgesaugtsein. Und was macht er? Er ruft ihnen zu: Kommt her zu mir. Und genau das macht Jesus heute ja auch so. Jesus sieht, wie es uns äußerlich geht. Äußerlich können wir fröhlich sein. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Alles bestens. Freude herrscht. Aber innerlich weiß Jesus, wie es uns geht. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, da sehen wir, wie es vielen Menschen äußerlich gut geht. Die können sich schöne Ferien leisten, die können sich mit dem Geld eine gute Fassade aufrechterhalten. Aber Jesus weiß auch, wo es Menschen gibt, die haben einen inneren Lebensdurst. Und Jesus will diesen Lebensdurst stillen. Und deshalb sagt Jesus mitten auf dem Fest, nein, er sagt es nicht, er ruft es. Er ruft: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Er ruft, das ist ein eindringlicher Appell. Sei doch nicht so blöd und bleib so, wie du bist. Komm her zu mir und trinke. Bei Jesus, da dürfen wir das finden, was wir innerlich brauchen. Er will unseren inneren Lebensdurst stillen. Warum ausgerechnet können wir bei Jesus unseren Lebensdurst stillen? Warum nicht auch draußen in der Natur oder in der Familie oder in anderen Dingen? Das ist so, weil Jesus das Grundproblem von uns Menschen gestillt hat. Er hat das Grundproblem gelöst, das Grundproblem, dass wir Menschen im Leben haben, warum wir überhaupt einen Lebensdurst haben. Denn achten wir drauf, wir Menschen sind grundsätzlich als Ebenbild Gottes geschaffen. Das lesen wir in 1. Mose 1, Vers 27. Aber wir Menschen, wir sind aufgrund unserer Sünde von Gott getrennt. Und deshalb haben wir diesen Lebensdurst, weil wir nicht in Gemeinschaft mit Gott leben können, wegen der Sünde. Und jetzt ist Jesus ja in die Welt gekommen, um dieses Problem zu lösen. Jesus ist am Kreuz gestorben, ist auferstanden, um uns die Vergebung von den Sünden anbieten zu können. Und wer jetzt zu Jesus kommt, zum Glauben an ihn kommt, zum Kreuz geht, Jesus die Sünden bekennt, die er begangen hat und so Sündenvergebung bekommt und Jesus als seinen Herrn annimmt, der bekommt von Jesus ein neues Leben, Vergebung von den Sünden. Und die Bibel sagt, zu dem Zeitpunkt, wo wir Jesus in unser Leben aufnehmen, da kommt der Heilige Geist in uns hinein. Der Heilige Geist nimmt in uns Wohnung. Und so wird quasi unser Lebensdurst gestillt. Viele von uns oder die meisten, die können das bezeugen, wie das ist, wenn Jesus diesen Lebensdurst stillt. Plötzlich dürfen wir uns nicht mehr heimatlos fühlen, sondern dürfen wissen, ich habe eine Heimat im Himmel. Mein Innerstes ist zur Ruhe gekommen, weil ich den Vater im Himmel als Vater habe. Der, der mich geschaffen hat, mit dem darf ich ewige Gemeinschaft haben. Ich bin bedingungslos geliebt. Ich darf einen Sinn im Leben haben. Jetzt gibt es wahrscheinlich aber auch Menschen unter uns, die haben dieses Geschenk angenommen, die kennen Jesus im Leben, aber irgendwie hat man das Gefühl im Leben so ganz ausgefüllt, empfinde ich mein Leben nicht. Woran kann das liegen? Das kann daran liegen, dass man in der Zwischenzeit nicht mehr so voll und ganz die Erfüllung bei Jesus sucht, sondern in anderen Dingen. Dass einem plötzlich die Karriere wie wichtiger geworden ist, dass Freundschaften oder schöne Ferien das ist, wo man versucht, seinen Lebensdurst zu stillen. Und wenn das bei dir der Fall ist, wenn du merkst, ich suche die Erfüllung von meinem Leben, hier oder da oder dort, aber nicht bei Jesus, dann bitte ich dich, kehr doch um zu Jesus und sag, Herr, du sollst wieder die Nummer eins sein in meinem Leben. Nur wo Jesus wirklich die Nummer eins im Leben ist, können wir auch ein Leben aus der Fülle erleben. Es kann aber auch sein, dass wir das Leben zusammen mit Jesus nicht unbedingt so empfinden, dass das für uns eine Erfüllung ist, sondern das Leben mit Jesus ist für uns mehr eine Pflichterfüllung. Dass wir wie das Gefühl haben, so, jetzt bin ich gläubig, jetzt muss ich jeden Tag beten, jetzt muss ich jeden Tag in der Bibel lesen, jetzt muss ich jeden Sonntag in die Gemeinde gehen. Und wenn wir das Leben als Christ wie als Pflichterfüllung ansehen, dann erleben wir das Leben mit Jesus nicht als erfüllend, sondern als belastend. Und da braucht es wie ein Change in unserem Denken, dass wir sehen, hey, das Leben mit Jesus ist ja etwas, wo mich Gott beschenkt, wo er mich ausfüllen, wo er mich erfüllen will. Das Gebet, das ist nicht eine Pflichterfüllung von uns Christen, sondern das ist ein Vorrecht von uns Christen. Und da müssen wir den Change machen. Wir haben doch das Vorrecht, zum Thron der Gnade zu gehen. Als Kinder Gottes dürfen ja all unsere Sorgen bei Jesus abladen. Und das ist ein Geschenk. Das ist nicht etwas, was ich machen muss. Das ist etwas, was ich machen darf. Und wenn ich die Bibel lese, dann ist das nicht, um Gott zufriedenzustellen, dass er sieht, aha, der ist ein guter Christ, sondern da ist das ein Geschenk, der lebendige Gott. Er will zu mir reden, er will mich geistlich ernähren. Und die Gemeinde, das ist nicht einfach ein Termin in meiner Agenda, wo ich als guter Christ abhaken muss, sondern da beschenkt uns Gott mit der Gemeinschaft mit anderen Christen, wo wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen und herausfordern können, stärken können im Glauben. Das ist ein wunderbares Geschenk und wir wollen das auch als Geschenk annehmen. Wer dürstet, der komme zu mir. Ich will ihn beschenken, ich will den Lebensdurst stillen. Jesus sagt nicht, kommt her zu mir und ich trage euch ein paar Lasten auf, sondern Jesus sagt, kommt her zu mir und ich will euch erfrischen. Suchen wir bei Jesus diese Erfrischung? Jesus sagt aber nicht nur, kommt her zu mir und ich will euch erfrischen. Er sagt noch etwas Zweites, nämlich, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden es Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus will nicht nur unseren Lebensdurst stillen, er will vielmehr aus uns auch eine Quelle machen, dass andere Menschen ihren Lebensdurst stillen können. Gott möchte dich und mich zum Segen für andere Menschen machen. Wer sind nun unsere Mitmenschen, denen wir zum Segen sein sollen und für die wir eine Erfrischung werden sollen? Zunächst einmal, wenn wir verheiratet sind, der Ehepartner. Das ist ja ganz klar. Das ist der Nächste, mit dem wir zusammen leben. Und jetzt können wir uns fragen, wie kann ich für meinen Ehepartner zum Segen sein? Ganz einfach, indem ich meinen Ehepartner nicht aussauge, sondern indem ich meinen Ehepartner beschenke. Wenn ich immer so Forderungen an meinen Ehepartner stelle, was er zu tun hat oder sie zu tun hat, also das ist nicht besonders erfrischend. Solche Quellen von der Anforderung, ja, die belasten uns mehr. Und Jesus will, dass wir in der Ehe füreinander zur Erfrischung werden. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns fragen, wie kann ich meinem Ehepartner zum Segen werden? Also wenn man frisch verheiratet ist und noch verliebt ist, da macht man das noch automatisch, aber wenn man schon ein bisschen länger verheiratet ist, da tut das gut, wenn man sich mal überlegt, wie kann ich meinen Ehepartner erfreuen? Wie kann ich ihm eine Erfrischung sein? Wie kann ich ihn unerwartet mal unterstützen in einer Sache? Genau. Aber in der Familie gibt es ja nicht nur den Ehepartner, sondern auch die Kinder. Und da können die Eltern sich einmal überlegen, wie kann ich Erfrischer sein für meine Kinder? Also wenn die Eltern ständig irgendwie eine Unzufriedenheit den Kindern gegenüber äußern, oh, das Zimmer ist schon wieder nicht aufgeräumt und Hausaufgaben hast du schon gemacht und ständig so, das den ganzen Tag, in der Schule wird man schon gefordert oder dann zu Hause noch solche Kommentare. Ja, irgendwie, wenn die Kinder Erziehung brauchen die Kinder auch, keine Frage, aber wenn die Kinder zu Hause von den Eltern nie zu hören bekommen, was die Eltern ihnen Gutes tun können und auch Taten von dem sehen können. Oder wenn die Kinder nie das Vertrauen von den Eltern bekommen, sondern ständig irgendwie hinterfragt werden, da ist man nicht so erfrischt von den Eltern her. Und deshalb ist etwas ganz Wichtiges für die Eltern, dass sie auch den Kindern das Gefühl geben, ich habe dich gern, ich vertraue dir und dann auch Gutes tun. Und übrigens, die Kinder können auch den Eltern gegenüber Erfrischer sein. Wir haben ja auch manche Kinder hier unter uns. Und wie kann man Erfrischer für die Eltern sein? Also als Vater kann ich das sagen, wenn man den Eltern immer sagt, nö, kein Bock, keine Zeit, keine Lust und so, das ist nichts besonders erfrischend, sondern wenn man auch mal sagt, ja Papa oder ja Mama und dann kein Gestürme wegen irgendeiner kleinen Aufgabe, das ist erfrischend. Und ja, Gott möchte uns helfen, dass wir in der Familie füreinander Erfrischer sein können. Und dann können wir auch in der Gemeinde eine Quelle füreinander sein, die einen erfrischt. Wie? Indem man dankt. Indem man dankt. Wenn wir unsere Augen offen halten, wie viel Leute sich immer wieder einsetzen, dass alles Mögliche funktioniert, die schönen Blumen, die Technik, der Sieglistdienst und viele andere Sachen mehr, die Jungschulleiter, die sich eingesetzt haben, jetzt, dass die Kinder ein Wochenende hier verbringen konnten mit Übernachtung, Biwakieren im Wald, also das wäre nichts für mich. Da bin ich so dankbar, dass es Jungschulleiter gibt, die das mit den Kindern machen. Und wenn wir das sehen und dafür danken, da ist es doch erfrischend. Und erfrischend ist es nicht, wenn wir eine Quelle sind, wo ständig sagt, oh, das hat nicht funktioniert, das muss man noch verbessern und so. So, die Quelle von der Unzufriedenheit, die ist nicht erfrischend. Und so wollen wir füreinander Erfrischer sein, indem wir einander danken. Und der Heilige Geist, der befähigt uns dazu. Vielleicht ist man von der Natur aus, von der menschlichen Natur aus, ein bisschen unzufriedener Mensch. Aber das müssen wir nicht bleiben. Wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben in uns, da können wir für andere Erfrischer sein und bewusst uns Gedanken machen, wie kann ich dem anderen eine Freude machen, wie kann ich danken. Doch wenn Jesus hier sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, müssen wir uns vor Augen halten, was für ein Bild hatte Jesus da vor Augen. Nun, Israel, das ist ja grundsätzlich ein sehr trockenes Land. Ein Land, wo es auch viele Wüste gibt. Und ein Strom in Israel, ja, der einzige Fluss, der ein bisschen größer ist, das ist der Jordan. Und wenn man schaut, wo der Jordan durchfließt, da ist schön grün, da kann es blühen und da können die Pflanzen gedeihen. Und wenn mitten in einer Wüste es Wasser gibt, da können die Pflanzen gedeihen. Und genauso ist es mit uns als Christen. Wir leben bildlich gesprochen in einer geistlichen Wüste. Und wenn wir dort in einer geistlichen Wüste, wo so viele Menschen Jesus Christus nicht kennen, ein Strom sind vom lebendigen Wasser, dann kann da Veränderungen passieren. Dort, wo wir Menschen in der Umgebung haben, die Nöte haben, vielleicht mitten am Arbeitsplatz und da herrscht vielleicht eine angespannte Stimmung. Und jetzt kommen wir da als Strom vom lebendigen Wasser rein und tragen dazu bei, Gottes Liebe sichtbar zu machen, helfen, dass Entspannung entstehen kann. Dann ist das wunderbar, so könnten wir uns von Gott brauchen lassen als seine Werkzeuge. Dort können wir eine Lebensquelle für unsere Mitmenschen sein, sodass sie ein Stück weit auch sehen können, aha, da ist etwas anderes. Da hat jemand Zugang zu einer Quelle, die meinen Lebensdurst stillen kann. Und jetzt wird sich der ein oder andere von uns vielleicht denken, ja, ist ja schon schön und recht, dass Jesus da davon redet, ihr werdet wie ein Strom vom lebendigen Wasser sein. Aber wenn ich jetzt in mein Leben schaue und schaue, was für eine Kraft habe ich, um ein Segen für andere Menschen zu sein, da fühle ich mich nicht unbedingt wie ein riesengroßer, breiter Wasserstrom. Ich fühle mich eher wie ein Tröpfchen auf den heißen Stein. Also so wahnsinnig viel Kraft habe ich nicht. Und was kann ich mit meiner wenigen Kraft überhaupt bewirken? Da muss ich sagen, wenn du so von dir und deiner Kraft denkst, ich bin ja höchstens ein Tropfen auf den heiligen, ein Tropfen auf den heißen Stein, dann denkst du von dir ganz richtig. Denn Jesus sagt auch nicht von uns, dass wir ein Strom vom lebendigen Wasser sind, sondern Jesus hat das vom Heiligen Geist gesagt. In Vers 39, da steht, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Jeder, der bekehrt und wiedergeboren hat, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der hat den Heiligen Geist empfangen. Das lesen wir ganz klar so in Epheser 1, Vers 13. Und der Heilige Geist in uns, Jesus, der durch den Heiligen Geist in uns lebt, er ist der Strom vom lebendigen Wasser. Wir können vielleicht wirklich nur so ein Tropfen auf den heißen Stein sein, aber Jesus in uns, er befähigt uns, dass wir für andere zum Segen sein können. Und wie können wir jetzt diesen Strom fruchtbar machen, der in uns ist? Wir können diesen Strom fruchtbar machen, indem wir den Morgen mit einem Gebet beginnen, mit dem Gebet, Herr Jesus, ich möchte dir heute ganz bewusst zur Verfügung stehen. Du siehst meine Kraft, du siehst, wie ich ausgelaugt bin, du siehst, dass ich es eigentlich nicht kann. Du siehst meine Schwachheit, meine Begrenztheiten, die schwierige Situation, wo meine Weisheit am Ende ist. Aber ich möchte dir mit meiner Schwachheit zur Verfügung stehen. Gebrauch du mich. Und dann gebraucht Gott uns in unserer Schwachheit. Nicht, weil wir so weise und kraftvoll sind, sondern weil Jesus in uns lebt. Wir wollen aber auch ganz bewusst dafür beten, dass Jesus uns offene Türen bei unseren Mitmenschen schenkt. Wir haben es in der Einleitung gehört, wir können niemanden bekehren. Wir können das nicht machen, dass Menschen zur Umkehr finden und dann auch den Heiligen Geist bekommen. Das muss Gott schenken. Aber wir können dafür beten und wir können dafür beten, Herr, schenk du mir offene Türen, dein Evangelium weiterzusagen. Und wo Gott uns die offenen Türen schenkt, da wollen wir sie auch nutzen und das Evangelium verkünden. Und noch etwas will ich sagen, wo wir Jesus Raum geben, in uns und an uns zu wirken, da müssen wir uns nicht krampfhaft abplagen und uns die Gedanken machen, wie kann ich noch ein besserer Christ werden, sondern wir können dankbar sein und sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich zu einem Kind Gottes gemacht hast. Danke, dass du der Quell bist in meinem Leben. Danke, dass ich aus deiner Kraft leben kann. Und dort, wo wir aus Jesus heraus leben, werden wir tatsächlich für andere Menschen in unserer geistlichen, trockenen, wüsten Landschaft zu einem Strom lebendigen Wassers. Weil Jesus in uns lebt und weil Jesus durch uns wirkt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass wir Pfingsten feiern dürfen. Dass wir feiern dürfen, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Wir danken dir, dass du das überhaupt möglich gemacht hast. Dadurch, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dadurch, dass du für uns auferstanden auferstanden bist, dadurch, dass du für uns zum Vater in den Himmel aufgefahren bist und uns deinen Geist gesandt hast. Und wir möchten dich bitten, dass du uns gebrauchst als deine Werkzeuge in dieser Welt, dass noch viele Menschen durch uns erfrischt werden dürfen, in unserer eigenen Familie, dass wir Erfrischer sein können, weil wir erfrischt von dir sind. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass wir Erfrischer in der Gemeinde sein können, weil wir erfrischt von dir sind. Und ganz fest bitten wir dich auch, dass du uns brauchst als deine Werkzeuge, dass wir Erfrischer für diejenigen sein können, die dich noch gar nicht kennen. Dass auch sie erkennen dürfen, wer du bist. Schenk du uns offene Türen fürs Evangelium, dass noch mehr Menschen dich kennenlernen dürfen und zur Umkehr finden und dich als den Erfrischer, den eigentlichen Erfrischer kennenlernen können. Amen.